Vielen Dank. Ich möchte jetzt den Input-Vortrag halten zur Firma Rheinmetall und zur Kampagne Rheinmetall und Waffnel und zu den Protesten in Kassel jetzt Ende August, Anfang September aufrufen. Eigentlich war das so gedacht, dass hier auch Bustickets verkauft werden können. Ich habe allerdings, mir ist jetzt gerade eingefallen, dass ich die zu Hause vergessen habe. Das heißt, ich müsste euch dann bitten, doch in den Buchladen Schwarze Risse zu fahren, im Mehringhof, oder wenn ihr heute eins kaufen wollt, direkt nach dem Input-Referat nach Hause fahren, wieder zurückkommen. Da bin ich allerdings eine Stunde zwischendurch weg. Würde ich sogar machen, könnte aber nicht mit mir diskutieren. So, dann jetzt erstmal zu dem Referat selber. Das wird über 20 Folien geben, die eine Genossin vorbereitet hat und die wir hier dann einspielen. Kannst du schon mal die zweite zeigen, bitte? Genau. Da geht es dann ja eben darum, wer Rheinmetall ist und warum wir die entwaffnen, warum wir nach Kassel fahren und unseren Plan für Kassel. Nächste Folie, bitte. Genau, jetzt geht es um die Geschichte der Firma Rheinmetall. Rheinmetall ist der größte deutsche Rüstungskonzern. Er wurde 1889 gegründet als rheinische Metallwaren- und Maschinenbaufabrik. Und 1899 als Aktiengesellschaft eingetragen. Die Rüstung hat von Anfang an zu den Schwerpunkten dieser Firma gehört. Und ich möchte das hier ein bisschen politisch einordnen. Ende des 19. Jahrhunderts, das war die Zeit, wo Bismarck Reichskanzler war. Von 1878 bis 1890 galten die sogenannten Sozialistengesetze, wo die damals noch linke SPD verboten wurde und es auch schwierig bis unmöglich war, sich in Gewerkschaften oder ähnlichen Organisationen zusammenzufinden. Und in dieser Phase, wo es andererseits natürlich auch von oben bestimmte Sozialgesetze gab, aber eben die Arbeiterinnenklasse total unterdrückt wurde. Und das war gleichzeitig die expansivste Phase des deutschen Imperialismus und Kolonialismus. Und ich möchte mal ein paar Länderbeispiele hier einfach sagen, weil ganz oft so diskutiert wird, dass Deutschland eigentlich beim Kolonialismus eher weniger mit zu tun hatte als andere imperialistische Staaten oder sowieso zu spät gekommen wäre. Und wenn ich das hier jetzt vorlese, dann sieht das vielleicht doch eher ein bisschen anders aus. 1884, das sogenannte Lüderitzland, Deutsch-Südwestafrika, im selben Jahr fand auch eine Afrika-Konferenz hier in Berlin statt, wo es um die Aufteilung der Welt ging aus imperialistischer Sicht. Deutsch-Neuguinea 1885, jetzt in Papua-Neuguinea, die nördlichen Salomoneninseln, deutsche Kolonie 1885 bis 89. Die Marshallinseln seit 1885, Nauru 1888, ehemals Deutsch-Ostafrika, also Teile der heutigen Staaten Tansania, Ruanda, Burundi, Mosambik seit 1885, Deutsch-Somaliland, heute Somalia 1885 bis 88, das ehemalige sogenannte Deutsch-Südwestafrika, heutzutage Staat Namibia, Teile von Botswana auch seit 1884, Deutsch-Vitu, hatte ich davon noch nie gehört, im südwestlichen Kenia 1885 bis 1890 und Kamerun seit 1884 auf den heutigen Staatsgebieten von Kamerun, Nigeria, Tschad und der Teil der Zentralafrikanischen Republik, vom Kongo natürlich und von Gabun und auch die Gebiete Kapitai und Kuba im heutigen Guinea, ein Gebiet Mariland in Nigeria, Teile von Togo und so weiter und so fort. Der deutsche Kolonialismus hat eine rassistische, unterdrückerische, kriegerische Tradition und Rheinmetall und andere Firmen halfen, dies durchzusetzen im Fall von Aufständen, auch militärisch. In den Weltkriegen war Rheinmetall natürlich auch aktiv. In beiden, in der Zeit des sogenannten Nationalsozialismus, des deutschen Faschismus, wurde es 1936 bis 1950 zur Rheinmetall-Borsig AG vereinigt. Den damals wichtigsten deutschen Waffen- und Munitionsproduzenten für das Reichskriegsministerium, Maschinengewehre, Minenwerfer, Flugabwehrkanonen wurden hergestellt. Die AG wurde 1941 verstaatlicht und hieß dann auch folgerichtig Staatsunternehmen Reichswerke Hermann Göring. Wurde als Wehrmachtsbetrieb eingestuft, das heißt, es gab eine garantierte reguläre Produktion mit genügend Arbeitskräften, auch unter Kriegsbedingungen. Und das hieß viele Zwangsarbeitende, sowohl zivile als auch Gefangene, um die Profite zu sichern und zu den Kriegsgewinnern zu gehören. Die Zahl der Beschäftigten betrug zur Zeit des Zweiten Weltkriegs bis zu 85.000. In Unterlüst und in der Peripherie gab es 20 Lager für zivile Zwangsarbeitende, für Kriegsgefangene, für inhaftierte jüdische Frauen oder genauer gesagt gegen sie. Die Munitionsproduktion bei Rheinmetall und auch in anderen Betrieben war aus Sicht der Herrschenden gesichert. Das Werk Unterlüß wurde dann von britischen Truppen befreit 1945. Die ZwangsarbeiterInnen des Außenlagers Tannenberg vom Konzentrationslager Bergen-Belsen wurden allerdings noch von den Nazis woanders hin verschleppt und ich glaube dann größtenteils auch getötet. Es gibt zu diesen ZwangsarbeiterInnen eine Wanderausstellung, die 2019 gemacht wurde, Zwangsarbeit bei Rheinmetall. Die kann man bestellen und zwar bei Rheinmetall Entwaffnen Rhein-Main und ist zurzeit in Göttingen ausgestellt. Am Ende des Krieges waren große Teile der Werksanlagen von Rheinmetall zerstört. Und was noch da war, wurde in den westlichen Teilen, also dem, was halt nicht sowjetische Zone war, unter Kontrolle der westlichen Alliierten gestellt und unter Treuhänderschaft gestellt. In der sowjetischen Zone und dann später DDR wurden sie von der Roten Armee enteignet und einige Werke demontiert und dann, weiß ich nicht, in der Sowjetunion vielleicht wieder verwendet, die Maschinen, wenn sie noch ganz waren. In der BRD herrschte dann bis 1950 ein völliges Produktionsverbot und danach war eine Konversion zur Produktion ziviler Güter vorgesehen. Zum Beispiel hat Rheinmetall Schreibmaschinen gebaut und verkauft, also wenn man will, geht das. Aber pünktlich zur Gründung der Bundeswehr 1955 und dem NATO-Beitritt wurde wieder umgestellt auf Waffenproduktion. Die Wiederbewaffnung und Remilitarisierung des Staates stand an. Dementsprechend gab es dann auch ein wehrtechnisches Produktionsprogramm bei Rheinmetall, also Maschinengewehre, Maschinenkanonen, Munition und das MG1. 1974 fingen sie an, mit erster Erwerbung ausländischer Firmen zu machen, in Portugal, Großbritannien, in den Niederlanden. Und das bekannteste Kriegsprodukt von Rheinmetall ist der Kampfpanzer Leopard 2, der seit 1979 ausgeliefert wird. Der Vorstand Rheinmetalls beschloss 2000 eine Konzentration auf die Wehrtechnik, Automobiltechnik und Elektronik. Dementsprechend haben sie dann auch Sachen verkauft, also Kleinpistolen von Mauser wollten sie dann nicht mehr herstellen, aber auch Papier- und Verpackungstechnik haben sie sich von gelöst. Andererseits aber die mittelständischen Autozulieferer Pierburg und Kolbenschmidt zugekauft. Jetzt die nächste Folie, bitte. 2002 wurde das Projekt System und Management GmbH gegründet bei Rheinmetall und darin der neue Schützenpanzer Puma für die Bundeswehr zusammen mit Krauss-Maffei Wegmann projektiert und auch der Leopard 2 Panzer weiterentwickelt. Auch der minenschutzverstärkte Schützenpanzer Marder ist von Rheinmetall. Wenn den nicht teilweise die Ukraine haben, vielleicht wisst ihr das, welche Waffe geht, kannst du ja nachher in der Diskussion beantworten. Seit 2005 ist Rheinmetall Mitgesellschafter am neu gegründeten Heeresinstandsetzungslogistikprojekt. Genau, da geht es um Instandsetzung von Fahrzeugen, Waffensystemen und so weiter. Der Bund hat auch Gesellschaftsanteile von diesem einen Projekt sogar alle seit 2013, das ist aber bloß diese eine Instandsetzungsgeschichte. Rheinmetall ist auch der Betreiber des GÜTZ, des Gefechtsübungszentrums in der Kolbitz-Letzlinger Heide, nördlich von Magdeburg, wo es schon zu vielfachen antimilitaristischen Protesten kam und hat den Kriegseinsatz in Afghanistan seit 2011 tatkräftig unterstützt. Die nächste Folie bitte. Aha. 2012 gab es dann Joint Ventures, auch mit ausländischen Rüstungsfirmen wie Cassidian. Unbemannte Flugsysteme wurden entwickelt. Auf Schloss Elmau waren ja das mehrfach schon zweimal G7-Treffen. 2015 gab es etwas mehr Proteste als dieses Jahr und einige erinnern sich vielleicht, dass das Camp mit Drohnen überflogen wurde bei G7. Und das waren auch welche von Rheinmetall. 2018 baute Rheinmetall zusammen mit anderen eine Repräsentanz bei der Europäischen Union auf in Brüssel. Dann die nächste Folie bitte. Kommen jetzt zu Werken, die es gibt. Ne, da haben wir jetzt gerade den, Steigerung des Umsatzes. Genau, Werke gibt es unter anderem in Ungarn und Australien, aber auch noch mehr, da komme ich nachher noch zu, um Exportverbote zu umgehen. Der Umsatz ist 2021, betrug der 5,7 Milliarden Euro und ist deutlich steigend. 24,5 Milliarden Euro Auftragsbestand gibt es, also sozusagen schon Geld versprochen, wenn die Waffen denn produziert werden. Es gibt zurzeit 133 Standorte und Produktionsstätten von Rheinmetall und Tochterunternehmen, Joint Ventures und so weiter in 33 Länder, 139 Staaten sind Kundenländer und 86 Millionen Euro wurden als Dividende an Aktionäre ausgeschüttet. Und das alles noch ohne dieses 100 Milliarden Ukraine-Aufrüstungspaket. Die Folie 7 bitte. Ihr seht ja nochmal, wenn auch relativ klein, an den ganzen blauen Punkten, in welchen Ländern Rheinmetall und Tochterfirmen produzieren. Die nächste Folie. Ja, die nächste Folie, die zeigt, wie verantwortungslos sich Rheinmetall zeigt, wenn bei den Tochterfirmen was passiert. Und zwar ist in Südafrika in einer Fabrik, die offiziell dem türkischen Drohnenhersteller Baykar gehört, aber auch das ist eine Tochterfirma, Rheinmetall Denel Munition. Da gab es halt Explosionen mit Toten und Verletzten und Rheinmetall hat dafür gesorgt, dass die Untersuchungen über die Ursache eingestellt werden und keine Entschädigung bezahlt. Folie 9. Rheinmetall ist einer der größten Munitionslieferanten weltweit auch, unter anderem an die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien, also was dann eben Munition ist, die in Kriegen eingesetzt wird, wie im Jemen, wie in Rojava durch die türkische Armee dort im Sudan, Mali und Libyen. Durch die vielen Tochterunternehmen in anderen Ländern werden halt Waffenembargos umgangen, also Lieferembargos, im Prinzip Lieferverbote und natürlich auch Arbeitsschutzgesetze, die hierzulande gelten, sind in Ländern im globalen Süden geringer oder nicht vorhanden. Rheinmetall produziert nicht nur Kriegswaffen, sondern auch Hochtechnologie zur Abschottung der europäischen Außengrenzen und auch Drohnen zur Überwachung von Knästen. Rheinmetall ist zurzeit auf Platz 22 der größten Waffenhersteller weltweit und hat eben die höchsten Gewinne seit dem Zweiten Weltkrieg. Der Vorstandsvorsitzende Pappberger will den Rüstungsumsatz in den nächsten 4 Jahren noch um 50% steigern, hat er gesagt. Die Exportländer, welche die häufigsten sind, das schwankt. Also in vielen Ländern ist es tatsächlich die Türkei gewesen, in vielen Jahren oder Brasilien. Das ist unterschiedlich. Technologietransfer findet statt, also dass dann die Technologie in Geld geliefert wird und den Firmen bauen das dann in anderen Ländern, zum Beispiel auch an die Türkei nach Indien oder Ungarn. Und es gibt Joint Ventures, also gemeinschaftliche Wirtschaftsunternehmen mit Firmen in den USA, Niederlanden, auch der Türkei und Katar. Beispiele für die Beteiligung an Gefängnissen, das ist die Schweiz. Auch die schöne. So, jetzt die Folie Nummer 10. Da kommen wir jetzt endlich zu unserer Seite. Was setzen wir dagegen? Das gibt die Kampagne Rheinmetall entwaffnen. Gruppen und Einzelpersonen haben sich in Solidarität gegen den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg in Rojava 2018 zusammengefunden, um die blutigen Geschäfte von Rheinmetall und anderen Rüstungsunternehmen aufzuzeigen und ihnen das Handwerk zu legen. In den vergangenen Jahren wurden Rüstungsindustrien blockiert, es gab Veranstaltungen, es gab direkte Aktionen, um den reibungslosen Verlauf Konzerne, der Produktion und so weiter zu stören. Rheinmetall entwaffnen gibt es bundesweit, funktioniert aber auch über lokale Bündnisse, auch hier in Berlin. Und das international vernetzt, zum Beispiel mit Gruppen in Sardinien, Südafrika, Australien oder Mexiko. Es gibt eine jährliche Protestwoche gegen die Aktionärsversammlung, als die vor Corona im Hotel hier in Berlin stattfand, auch direkt vor Ort. und gibt zentrale und dezentrale Aktionen. Und damit wird dann auch angeschlossen an die antimilitaristischen Traditionen gegen das Gütz in der Kolbitz-Letzlingerheide, was ja eben, wie gesagt, von Rheinmetall ist und wo es mehrere Jahre in den Protestcamps gab. Die nächste Folie. Ja, das ist genau zu Unterlüss. Das waren zwei Camps. Unterlüss, kleine Ort in Niedersachsen, eben mit so einem großen Truppenübungsplatz, wo die ganzen Panzer ausprobiert werden. Und 2018 haben über 130 Organisationen und Einzelpersonen den Aufruf zur Demonstration zum ersten Camp in Unterlüss, Niedersachsen unterschrieben. Folie 12, nächste. 2019 war das zweite Camp in Unterlüss mit einer erfolgreichen Blockade, zeitweise jedenfalls, also mit einer Störung der Betriebsabläufe. Das wurde öffentlich bekannt gemacht, dass es dieses KZ-Außenlager Tannenberg überhaupt gab und ein Gedenkspaziergang durchgeführt, wo ein Gedenkstein enthüllt wurde. Es gab eine Kundgebung vor dem Privathaus des Rheinmetall-Chefs Pappberger im nahen Hermannsburg und eine erstmalige, eine eigenständige feministische Mobilisierung zum Camp im September 2019. 2019 fand auch der Bühnensturm hier bei der Rheinmetall-Aktionärsversammlung in Berlin statt, in einem Hotel, was zu einer Verzögerung um eine halbe Stunde führte, eine polizeiliche Räumung nach sich zog und mehrere Ermittlungsverfahren. Dann Nummer 20, die nächste Folie bitte. Genau. 2020 sind wir jetzt schon. 2020 wurden verschiedene Aktionen auch durchgeführt gegen Rheinmetall, auch wenn es die Corona-Zeit war, mit teilweise ins Versammlungsrecht einschneidenden Eindämmungsmaßnahmen. Rheinmetall Entwaffnen beteiligte sich am bundesweiten Aktionstag Healthcare Not Warfare am 19. Mai 2020 und die zentrale Aktion war eine Blockade der Kriegsindustrie in Kassel im August 20, dann aber vor allem vor den Toren des Werks Krauss-Maffei-Wegmann. Ein bisschen trickreich muss Mensch ja auch sein und wir finden die anderen Rüstungsproduzenten keineswegs besser, logisch. Dann gab es eine Besetzung der Institution BAFA. Das ist das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle in Eschborn in Hessen sitzen. Die sollen eigentlich die Ausfuhr von Waffen genehmigen oder auch abwenden. Das hieß ja eigentlich, dass vor dem Ukraine-Krieg in Kriegs- und Krisengebiete nicht exportiert werden darf. Aber es war so, dass 99,2% aller Exportanträge von Rüstungsgütern vor dem Ukraine-Krieg genehmigt wurden durch die BAFA. Deswegen wurden die besetzt, um dass man ein bisschen in die Öffentlichkeit darzustellen, wie es dann wirklich ist mit diesen angeblichen Exportverboten in Krisengebiete. Die nächste Folie bitte. 2021 fand ein Bewegungsratschlag Antimilitarismus neu denken in Stuttgart statt. Die zentrale Aktion war eine Blockade, ein Tribunal und eine Demonstration in Oberndorf am Neckar bei der Firma Heckler und Koch. Das rechts, da ist mal eine direkte Gegenwehr gegen Soldaten, die da was machen sollen, das weiß ich jetzt gerade gar nicht recht. Weißt du das?
Anderer Kontinent.
Genau. Nicht hier. Vielleicht ist es Mexiko, weil Zapatistas aus Mexiko 2021 hier waren. Genau, jetzt steht hier auch Mexiko ein Foto. Zapatistas drängen mexikanische Soldaten mit die G3-Gewehre von Heckler und Koch an zurück. Ne? Und Heckler und Koch ist ja das in Oberndorf, wo die Aktion stattfand. Vor dem Logistikkonzern DB Schenker in Hannover gab es eine Aktion, der wurde halt symbolisch mit Pappkartons verstellt. Da ging es um einen Protest gegen Geschäfte mit Waffenlieferungen, Rüstungstransporte und Militärlogistik in Solidarität mit Aktivistinnen in Australien. War dort eine der weltweit größten Waffenmessen stattfand, gerade zu der Zeit. Und DB Schenker, das ist die Lkw-Logistiktochter der Deutschen Bahn AG, die ist halt Lieferant und Messepartner dort und die transportieren halt eben oft Waffen. Dementsprechend gab es auch andere Aktionen. Teil des antimilitaristischen Protests und Widerstands sind ja auch immer clandestine militante Aktionen. Und da in dem Zusammenhang nenne ich hier jetzt zwei Beispiele. Von der Nacht vom 15. zum 16.10.21 zündeten in Nürnberg Unbekannte einen Schenker-LKW an, der vor dem Knast geparkt war. Laut Erklärung in dem Blog Zündlappen erfolgte der Anschlag wegen der Beteiligung von Schenker an der Logistik für NATO-Streitkräfte und Rüstungsexporte an die türkische Armee. Bereits vom 10. zum 11.04.21, also eigentlich noch mitten im Lockdown, griff laut Kontrapolis aus selbigem Grund eine Racheeinheit Cehil Charadosin, entschuldigt, wenn ich die Namen falsch ausspreche, einen Schenker-LKW an, in Berlin-Lichtenberg. Charadosin mit bürgerlichem Namen Sarah Handelmann hatte sich kurdischen Selbstverteidigungseinheiten angeschlossen und wurde 2019 von der türkischen Luftwaffe ermordet. Folie 15. Genau, das ist hier dann noch ein Bild von unterschiedlichen öffentlichkeitswirksamen Aktionen in den letzten Jahren. Und jetzt als nächstes schauen wir uns mal ein kleines Video an. Das ist, sind Impressionen von 2019 aus Unterricht. Jo, danke. Dies Jahr wollen wir wieder nach Kassel gehen und machen jetzt weiter mit der nächsten Folie. Kassel ist ein Zentrum der deutschen Rüstungsproduktion seit über 100 Jahren. Auch in Kassel gab es Zwangsarbeiterlager und KZs. Nicht nur Rheinmetall sitzt in Kassel, sondern auch Krauss Maffei Wegmann und die Firma Airbus. Auch die produziert nicht bloß Flugzeuge. Insgesamt sind über 100 Rüstungsfirmen, mal jetzt die ganzen Zulieferer und Tochterfirmen reinnehmen, rings um Kassel aktiv. Kassel ist aber auch die Stadt der Documenta. Kunstausstellung, die diesjährige 15. Schau, wird von dem indonesischen Kollektiv Ruhan Rupa kuratiert. Dabei stehen Fragen nach kollektiver Gerechtigkeit aus einem postkolonialen Blickwinkel im Fokus vieler Arbeiten. Nicht erst seit der Enthüllung des Bildes People's Justice der Gruppe Tarim Padi steht sie massiv wegen Antisemitismusvorwürfen in der Kritik. Diese werden pauschal gegen alle KünstlerInnen aus dem globalen Süden erhoben, um ihre Stimmen mundtot zu machen. Wird die Möglichkeit geben, weiß aber nicht, wie weit das zustande kommt und wann genau auf dem Protestcamp für Künstler und Künstlerinnen der Documenta sich zu äußern und mit uns in Diskussion zu kommen. Bereits bei der Documenta 14 waren Kunstkollektive aus dem globalen Süden beteiligt. Die Documenta 13 unter dem Titel Zerstörung und Wiederaufbau, da ging es auch um die Geschichte des KZ-Nebenlagers Breitenau. Es gab eine Besichtigung der Gedenkstätte Verordnete Kunst und einen Diskurs über einen bestimmten Kunstbegriff in Anführungszeichen in Bezug auf faschistische Herrschaft innerhalb dessen Gewaltsystems und der, wie sie sich halt dargestellt haben. Und natürlich auch antifaschistische Künstleraktionen. Dann Nummer 20. Ja, warum ist das alles so? Sind die Verhältnisse so, wie sie sind? Und müssen wir uns eine Gegenwehr überlegen? Die aktuellen Zustände und einzelnen Handlungen sind keine Ausnahmen oder Besonderheiten, sondern Ausdruck der Verhältnisse, in denen wir leben. Kriege sind einem Gesellschaftssystem innewohnend, das auf Privateigentum an der Produktion beruht und auf Profit und Machterhalt ausgerichtet ist. Die kapitalistische Klasse führt Krieg um Ressourcen und Absatzmärkte. Historisch betrachtet markieren Kriege immer eine besondere Zuspitzung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Eine Situation, in der die Herrschenden keinen anderen Weg mehr sehen, ihre geopolitischen und wirtschaftlichen Interessen durchzusetzen. Je mehr sich die ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Krisen weltweit zuspitzen, umso heftiger und zahlreicher werden die militärischen Konflikte. In der Kapitallogik wird das Kapital des Kriegsgegners vernichtet und eigenes verwertet. Folie 21. Was heißt das für uns? Wir müssen den Klassenkampf vorantreiben, unsere Seite stärken, auch in Betrieben aktiv werden, anstatt Burgfrieden mit den Herrschenden zu machen. Mehr Geld für Rüstung bedeutet gleichzeitig Sozialabbau. Wir lassen uns von den kapitalistischen Staaten nicht vor ihren Karren spannen lassen bei deren Kriegen. Eskalation bringt keinen Frieden. Die NATO, deren Teil die Bundeswehr ist, ist ein Kriegsbündnis. Die Aufgabe der Linken ist es, der hiesigen Bourgeoisie die Waffen aus der Hand zu schlagen. Solidarität heißt für uns, die Kriegstreiberei zurückzuweisen. Für uns stimmt auch der Spruch noch, dass die Grenze zwischen oben und unten verläuft und nicht zwischen den Völkern. Als AntimilitaristInnen stellen wir uns hier gegen die Rüstungskonzerne und Banken, ihre politischen VertreterInnen und medialen HandlangerInnen. Nächster. Wir sind für eine Zukunft ohne Krieg und Krise, ohne Ausbeutung und Unterdrückung. Die Forderung nach einem sofortigen Stopp aller Rüstungsproduktion verbindet verschiedene politische Kämpfe. Unser Antimilitarismus ist ein Kampf gegen Kapitalismus, Rassismus, Faschismus, Patriarchat und den Klimawandel. Wir halten an unserer Position fest. Internationale Solidarität zwischen allen Völkern und Unterdrückten. Widerstand gegen Aufrüstung und Steigerung von Waffenexporten. Entwaffnung aller Rüstungskonzerne. Deshalb, nächste Folie, deshalb kommt zum Camp. Das findet statt am 30.08. bis zum 4.09. dieses Jahres in der Goethe-Anlage in Kassel, in der Nähe vom ICE-Bahnhof Wilhelmshöhe. Hier ist Raum, um uns auszutauschen über die Verhältnisse, in denen wir leben müssen und um Ansatzpunkte zu bilden, besonders in Bezug auf den Krieg, für gemeinsame Ideen, für eine andere Welt, ein anderes gesellschaftliches Zusammenleben einzutreten und aktiv zu werden, hochpraktisch. Das Camp ist ein Ort für gemeinsamen Austausch, gemeinsame Praxis. Das wird Workshops geben, Vorträge, auch Exkursionen. Das gibt ein Flinterzelt und eigene Plena. Es gibt ein Familienzelt für Leute mit Kindern und eine Küfer mit veganem Essen. Was Leute allerdings selber mitbringen müssen, das sind Schlafzelte, das sind Schlafsack und Isomatte und natürlich Klamotten inklusive Regensachen. Und auch wer politisch aktiv ist und Flyer, Broschüren und so weiter verbreiten möchte, sollen die natürlich auch selber mitgebracht werden. Natürlich läuft nicht immer alles nach Plan. Dementsprechend gibt es auch Antirepressionsworkshops und für emotionale Unterstützung nach Aktionen auch ein Out-of-Action-Team. SanitäterInnen habe ich jetzt im Internet nicht gefunden, aber ich hoffe, dass es die auch gibt. Vielleicht können da noch, geht mal von aus, Rückfragen genommen werden, sollte es auch gehen. Hier ein bisschen drüber gesprochen. Auch Themensprünge werden sein: Feminismus, Internationalismus, Antirassismus, natürlich die Rüstungsindustrie in Kassel und deutsche Kriegsbeteiligung, Antifaschismus und dazu sind schon verschiedene Gruppen eingeladen, zum Beispiel das Jabasta-Netzwerk, die Gruppe Urgewalt, Women in Exile, der Journalist Peter Nowak wird was zum Antikriegswiderstand von ArbeiterInnen berichten. Und es wird auch eine Exkursion in die Stadt geben. Podiumsdiskussionen finden vor allem am Mittwoch statt. Der Dienstag ist der erste Tag des Camps, ist vor allem als Anreisetag gedacht. Dann Mittwoch und Donnerstags Workshops und Vorträge. Wichtig ist für Leute, die an den zentralen Aktionen, kollektiven Aktionen teilnehmen wollen. Diese werden am Freitag stattfinden und es ist wichtig, am Donnerstagnachmittag schon da zu sein, weil es dort Aktionstrainings geben wird und auch mindestens ein wichtiges Plenum, wo sich dann Leute tatsächlich entscheiden können, was sie tun wollen. Am Samstag wird es eine Demonstration geben am Bahnhof und am Sonntag ist dann die Abreise geplant. Genau, dann die nächste Folie, bitte. Genau, Aktionstag und Demo, Rüstungskonzerne stilllegen, zentrale Aktion am Samstag, 2. September und dann am Freitag, dem 2. September, ist die Massenaktion und es wird aber auch niedrigschwellige Sachen geben und natürlich auch Aufgaben im Camp, also wer da irgendwie hinfährt und merkt, ups, das ist jetzt nichts für mich, macht trotzdem Sinn, weil es Alternativen gibt und die verschiedenen Sachen im Camp selber gemacht werden müssen. Da können auch Leute spontan zukommen. Und kommt zur Demonstration auch am Samstag, den 3. um 13 Uhr am Hauptbahnhof in Kassel. Nächste Folie. Für die An- und Abreise sollte es eigentlich, das war jetzt wirklich mein Fehler, Solibus-Tickets auch hier geben. Entweder ich hole die noch oder ihr bekommt sie in den Schwarzen Rissen in Kreuzberg in Mehringhöfen. Die Abfahrt ist am Donnerstag, den 1. September um 9 Uhr. Und die Rückfahrt findet am Sonntag, den 4. September vormittags vom Camp in Kassel nach Berlin statt. Die Preisempfehlung, je nach Selbsteinschätzung, 10 bis 25 Euro pro Fahrt, also pro Richtung. Und der Selbstkostenpreis ist, wenn sich Leute daran orientieren wollen, für die Strukturen sind so 17 bis 18 Euro pro Fahrt. Dann, wer vorher noch aktiv werden will, die nächste Folie. Ach nee, siehst du, das ist das Programm. Das ist natürlich kaum zu sehen. Und es ändert sich jeden Tag. Dementsprechend geht bitte auf den Blog Rheinmetall entwaffnen, in einem Wort geschrieben, rheinmetallentwaffnen.noblogs.org. Da findet ihr dann jeden Tag den neuesten Stand zum Programm. Und gehen wir noch eine weiter, bitte, Folie. Genau. Und wer jetzt schon noch vorher noch was machen will, dabei sein will, offene Treffen, findet noch eins statt. Und zwar am 15. August, Montag, den 15. August nächste Woche, hoffentlich in dem Fall mit Ticketverkauf, eine Infoveranstaltung nochmal und Filmvorführung. Das wird voraussichtlich der Film Am besten nichts Neues sein. Das findet statt ab 19.30 Uhr vor dem New York, also im Britannien, am Südteil des Komplexes davor. Und wir suchen von Rheinmetall entwaffnet auch noch Menschen für konkrete Hilfsaktionen wie Transport, Aufbau, Kinderbetreuung, Awareness auf dem Camp. Wer Ahnung von Elektrotechnik hat oder von Wassertechnik, ist natürlich sehr gern gesehen, und eine Pressegruppe gibt es auch. So, und dementsprechend wäre ich jetzt eigentlich am Ende und danke euch fürs Zuhören, und wir können jetzt in die gemeinsame Frage- und Diskussionsrunde gehen.
Ja, vielen Dank auch dir.